Liebe Geschwister, heute Morgen möchte ich ganz gern ein Gebet mit uns betrachten, das wir eigentlich auch schon in der Bibelstunde betrachtet haben. Aber ich denke, dass es für uns alle, und es sind ja doch manche, die leider nicht in der Bibelstunde sind, wertvolle Lektionen enthält. Und das ist das Gebet von Daniel, angesichts der Not, in der sich sein Volk befand. In Daniel 9 lesen wir das. Und wir wollen versuchen, mit Gottes Hilfe einfach auch einiges daraus zu entnehmen, was wir vielleicht auch als Gläubige in der neutestamentlichen Gemeinde lernen können von diesem alttestamentlichen Menschen Gottes, der sich auszeichnete durch seine Gottesfurcht, durch seine Treue, der ein Teil dieses treuen Überrestes von Israel war. Daniel war einer derjenigen, die wirklich gottesfürchtig waren, auch in einer Zeit, wo in Israel, im Volk Juda, die Gottesfurcht eigentlich auf einem Tiefpunkt angelangt war, wo ganz viele Juden, die eigentlich zum Volk Gottes gehörten, ungehorsam geworden waren, dem Herrn nicht mehr vertraut haben und sich dem Heidentum, dem Götzendienst, heute würde man sagen, der Welt geöffnet hatten, in einer Weise, dass Gott ja sein Volk dann wirklich verwerfen musste und aus der Stätte des Heiligtums vertreiben musste, dieses Heiligtum, den Tempel auch zerstören musste. Das war also eine große Notzeit. Und wir wissen, dann gab es dieses babylonische Exil, diese Vertreibung, wo die Juden in Babylon fern von ihrem Heiligtum, fern von Gott ihr Leben fristen mussten. Und es war genau in dieser Situation gegen Ende dieser Exilszeit, dass wir dieses Gebet von Daniel lesen, der viele Jahre selber im Exil war, der aber nicht sich dem Götzendienst und der Lauheit und der Untreue geöffnet hatte, wie so viele seiner Mitgenossen aus dem Volk Israel, sondern der wirklich dem Herrn gedient hat, der den Herrn geliebt hat und der mit dem Herrn verbunden war. Und er betet für sein Volk, für das Volk Gottes. Und ich denke, dieses Gebet kann uns wirklich ermutigen, auch den Herrn zu suchen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, eine Not, dass wir oftmals nicht ernstlich genug beten, nicht in der richtigen Herzenshaltung beten. Das betrifft unsere persönlichen Nöte. Wir alle haben ja eine ganze Anzahl von persönlichen Nöten und Anfechtungen durchzustehen, die uns manchmal bis an die Grenze bringen, dessen, was wir meinen, ertragen zu können. Es betrifft auch unsere Nöte vielleicht in der örtlichen Gemeinde und es betrifft auch die Nöte des Volkes Gottes insgesamt. Als gläubige Christen sollten wir auch, wie Daniel es hatte, ein Empfinden haben für den geistlichen Zustand und die Not des Volkes Gottes insgesamt. Daniel war ein Mann Gottes, der wirklich sich ein Stück identifiziert hat und gebeugt hat unter den geistlichen Tiefstand, unter die Missstände und Fehlentwicklungen, die damals im Volk Israel und Juda vorgeherrscht haben. Und wir sollten auch solche sein, die priesterlich auch Leid tragen und beten für die Nöte und Fehlentwicklungen im Volk Gottes. Wir werden da noch drauf kommen. Ich möchte am Anfang einfach mal dieses Gebet vorlesen und dann einiges zu dem Gebet selber sagen und zu dem, was wir daraus geistlich lernen können. Lesen wir Daniel 9, Abvers 1. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung, achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen dein Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Ja, wir haben hier ein Gebet aus der Not, ein Gebet aus der Bedrängnis, ein Gebet, das uns einiges sagen sollte wegen seiner Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit. Und ich denke, wir können daraus auch etwas lernen, wie wir erhörlich beten können in Nöten und Schwierigkeiten. Wie gesagt, wir können das ganz sicher auch auf die persönlichen Nöte anwenden. Auch da ist es so, dass wir oftmals Not haben und nicht erhört werden, weil vielleicht unsere Herzenshaltung vor Gott noch nicht stimmt. Und das ist ja das Beeindruckende. Ein Daniel gehörte wirklich zu den Gottesfürchtigen und Gerechten im Volk Juda. Er war nicht bei denen, die dieses ganze Gericht ursächlich mit ihren eigenen Sünden verursacht hatten. Wir wissen ja um Manasse, wir wissen um diese ganzen Gottlosigkeiten, wie der Götzendienst in Israel eingeführt wurde, wie sogar zu einer Zeit der Tempel geschlossen wurde und die Opfer aufgehört haben, wie das Volk einfach den Herrn wirklich provoziert hat durch seine Untreue und Gottlosigkeit. Und an all dem hatte ganz offensichtlich Daniel selber keine direkte Schuld oder Beteiligung. Und trotzdem beugt er sich unter das Versagen und die Schuld seines Volkes. Und gerade weil er selber ein Gottesfürchtiger und Gerechter war, der sich anders verhalten hat, genau deshalb war sein Gebet auch erhörlich und vollmächtig vor Gott. Und ich denke, eines dürfen wir daraus auch entnehmen, dass wir zuallererst einmal, wenn wir in Nöten und Anfechtungen, sei es persönlicher Art, sei es auch eben in der Fürbitte für die Gemeinde Gottes heute, für die endzeitliche Gemeinde, wenn wir da beten wollen, dann sollten wir zuallererst mal uns beugen über alle persönliche Schuld und unser eigenes Versagen, unsere eigene Sündhaftigkeit im Licht Gottes ehrlich bekennen. Und das, was auffällt an diesem Gebet, ist, dass Daniel überaus scharf und deutlich das Versagen der Israeliten, unter das er sich selber mit drunter stellt, beim Namen nennt. Und das ist ja oft die Not, die wir haben, dass wir unser eigenes Versagen, unsere Verkehrtheit, unsere Sünde gegen Gott, dass wir sie eher beschönigen, unter den Tisch kehren, entschuldigen mit mancherlei Ausreden und mancherlei Dingen, ja, die Umstände waren zu schlimm und der andere ist ja so schrecklich, da kann ich ja gar nicht wirklich geistlich drauf reagieren und ihn lieben und annehmen. Alles solche Dinge. Und ich denke, eines sollten wir ganz grundsätzlich auch von Daniel lernen. Gott erbarmt sich dann und handelt dann und ist dann gnädig, wenn wir aufrichtig, ehrlich und deutlich und klar unsere eigene Schuld und unser Versagen beim Namen. Also wenn wir das versuchen, von uns abzuwenden, so wie das klassisch die ersten Menschen schon getan haben und wir alle sind nicht anders als Adam und Eva. Wir wissen ja, als Gott in all seiner Liebe und Gnade dem Adam gefragt hat, was hast du getan? Dann sagt Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Und als er die Frau anspricht, sagt die Frau, die Schlange hat mich verführt. Ja? Und wisst ihr, das ist genauso eine Haltung, da kann Gott nicht hören, wenn wir sagen, Herr, ich bin im Schlamassel, hol mich raus, aber wir bekennen nicht wirklich, woher kommt die Ursache meiner Not. Wo habe ich vielleicht gesündigt, sodass Gott mich züchtigen musste? Und glaubt uns, Gott möchte die Züchtigung wegnehmen. Er möchte uns helfen und segnen in unserer Not, aber diese Hilfe, dieser Segen kommt erst, wenn wir uns rückhaltlos zu unserer Schuld bekennen und sie so benennen, wie Gott sie sieht, nicht so, wie wir sie gerne sehen würden, nicht so, wie wir möchten, dass die anderen Leute um uns rum uns sehen, weil wir sind PR-Manager, alle miteinander, ja? Wir sind Meister darin, unsere eigene Situation in einem für uns günstigeren Licht darzustellen und uns irgendwie rauszureden, sodass wir doch am Schluss nicht so ganz schuldig und problematisch dabei rauskommen. Und da können wir auch von David lernen, der da auch eine sehr schmerzhafte Lektion eben zu lernen hatte. Im Psalm 51 finden wir da etwas ganz Wichtiges, eine Herzenshaltung, die wir brauchen, wenn wir Gott im Gebet ernstlich suchen. Da lesen wir ab Vers 3, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Und jetzt kommt es, was eben wichtig war für das Gebet von David, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Also Buße tun, von Herzen umkehren, heißt Gott Recht geben in dem, was er sagt. Ja? Nicht die Dinge so sehen, wie die Menschen sie sehen, sondern die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht und sich selber im Licht Gottes klar auch verurteilen für das, was Gott verurteilen muss. Und das ist eigentlich der Schlüssel dafür, dass auch die Gnade Gottes in unser Leben hineinkommt. Wir finden das an vielen Punkten. Zum Beispiel ist es heute auch unter Christen weitgehend üblich, dass Menschen einfach unverheiratet zusammenleben. Ja, das ist meine Freundin, das ist mein Freund. Und dass das im Grunde Sünde vor Gott ist, dass das als Unzucht und Hurerei von Gott scharf verurteilt wird, das wird überhaupt nicht mehr gesehen. Man versucht es zu bereinigen, jeder tut's doch. Christen tun es doch auch, ist doch nicht so schlimm. Aber ihr Lieben, das ist eine Sünde vor Gott. Und wir müssen lernen, dass wir unser Leben nicht nach den Maßstäben der Welt und des Zeitgeistes ausrichten, sondern nach den Maßstäben Gottes. Wenn wir Gnade bekommen wollen, Heilung und Hilfe, dann müssen wir unsere Schuld und Sünde auch wirklich beim Namen nennen. Oder wenn man vielleicht wirklich gelogen hat, dann sagt man eben heute, naja, das war eine Notlüge oder das war eben, ich habe das einfach versucht so darzustellen, dass es passt. Aber wenn Gott sagt Lüge, dann ist es Lüge und dann müssen wir auch Lüge dazu sagen. Also das sind diese Dinge, aufrichtige Herzensumkehr zu Gott. Und wenn wir Gottes Hilfe wollen, dann müssen wir unsere Schuld und Sünde klar beim Namen nennen. Wir müssen sie so sehen, wie Gott sie sieht. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Es geht nicht um die Augen der Menschen. Manches ist in den Augen der Menschen völlig okay, was in den Augen Gottes nicht gut ist. Und dafür haben wir Gottes Wort, dass wir Gottes Maßstäbe erkennen. Und ich glaube, wenn wir beten wollen, wenn wir die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen wollen, das sollten wir ja, das dürfen wir ja, dann müssen wir aber zuallererst auch mal die Maßstäbe, die in Gottes Wort für unser Leben aufgeschrieben sind, auch ernst nehmen und uns drunter beugen, wenn wir davon abgewichen sind. Dann haben wir Vollmacht, weil, und das finden wir auch im Psalm 51, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, da heißt es im Vers 8, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Gott verlangt Wahrhaftigkeit. Er möchte, dass wir ehrlich werden vor ihm, dass wir das Maskenspiel und diese Show, dass wir vor anderen gut dastehen wollen, dass wir das einfach radikal ablegen. Weil vor Gott können wir eh nichts verbergen. Er kennt uns durch und durch. Und das ist, glaube ich, auch das, was Daniel gesehen hat. Er hat gesehen, Israel und Juda, wie es vor den Augen Gottes dasteht, ohne irgendwelche Entschuldigungen. Und er hat ganz deutlich gesagt, wir waren ungehorsam. Wir haben dein Wort missachtet. Und das ist auch heute noch eine ganz große Not in der endzeitlichen Gemeinde, bei uns allen, dass wir in der Neigung sind, um unserer menschlichen Bequemlichkeit und Selbstverwirklichung willen, das Wort Gottes zu missachten, zu übertreten und ein Stück zu verlassen, zu vergessen. Und Gott wird darauf antworten. Das ist nie so, dass man sagen kann, naja, Gott nimmt sich so genau, wenn wir von seinem Wort abweichen, wenn wir von der Treue und der Hingabe und der Nachfolge abweichen, dann wird Gott es schon uns trotzdem segnen und trotzdem alles gut weiterlaufen lassen. Ja? Das ist eine falsche Vorstellung von dem Charakter Gottes. Denn Gott ist gnädig und barmherzig, er ist auch langmütig, aber er ist auch heilig und gerecht. Und er kann nicht einfach Übertretungen beschönigen und sagen, Schwamm drüber, wir denken nicht mehr dran. Sondern die Folge, letztlich ist es so, dass Züchtigung auch in unserer neutestamentlichen Gemeindesituation die Folge ist für den Einzelnen und für die Gemeinde, wenn sie vom Herrn und seinem Wort abweicht. Und wenn wir solche Züchtigung wieder umkehren wollen, wenn wir neu den Segen und die Belebung Gottes erfahren wollen als Gemeinde und als Einzelne, dann ist der Anfang Beugung, Buße, Herzensumkehr und klares Bekenntnis dessen, wo wir eigentlich stehen in den Augen Gottes. Und das fehlt uns oft heute. Wir sind oft heute sehr selbstzufrieden und wir neigen dazu, unsere eigene Situation zu beschönigen. Und dann wollen wir aber trotzdem Erhörung unserer Gebete. Ja? Und das ist schwierig. Es ist auch schwierig, wenn man sagt, Herr, hol mich aus dem Schlamassel, aber ich will trotzdem die sündige Fehlhaltung, die dazu geführt hat, beibehalten. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Gott uns unter Umständen erstmal nicht aus den Schwierigkeiten holt. Nicht, weil er es nicht wollte. Nicht, weil er gegen uns ist, sondern weil er möchte, dass wir vor ihm still werden, bis wir an die Wurzel unseres eigenen Versagens gekommen sind und erkannt haben, warum Gott uns züchtigen musste. Und wenn wir uns dann beugen und dann dem Herrn unsere Sache bekennen, dann schenkt er auch Heilung und Hilfe und er hört, aber vorher nicht. Und das ist diese Situation, es haben bestimmt viele Israeliten geschrien und gesagt, Herr, hol uns wieder raus aus dieser Schmach und Schande. Aber ich fürchte, sie haben das Sündenbekenntnis vergessen und unterlassen, das Daniel vor den Herrn gebracht hat. Und deswegen konnten diese Gebete auch nicht erhört werden. Und wir wissen, dass eben dieser Überrest von Israel, diese Gezüchtigten, die damals nach Babylon vertrieben wurden, dass sie im Großen und Ganzen eine erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber der Sache Gottes an den Tag legten. Man schätzt, dass etwa 6-7 Millionen Juden in Babylon waren am Ende dieses Exils. Und es sind 50.000 zurückgekehrt nach Israel, nach Juda, um Jerusalem wieder aufzubauen. Also schätzungsweise 90% sind in Babel geblieben, weil sie dort nämlich inzwischen Wohlstand erworben hatten und es ihnen ziemlich gut ging. Die haben dann ihren Brüdern eine Menge Gold und Edelsteine mitgebracht, ne, mitgegeben, oh, geht nur, nehmt es mal mit für den Tempel nach Jerusalem. Aber sie selber sind nicht gegangen. Und dann mussten manche Leviten und Priester im Nachhinein geholt werden, weil man zu wenig Leviten und Priester hatte. Ich weiß nicht, wenn ihr die Bücher Esra und Nehemia lest, dann seht ihr diese Dinge, vor allem im Buch Esra, wie gleichgültig die Juden damals waren. Sie hatten so eine Katastrophe erlebt und dann haben sie gesagt, ach, lasst uns ruhig in Babylon bleiben, dort geht es uns gut. Dass es dort keinen Tempel gab, dass sie gar keine Opfer mehr für ihre Sünden opfern konnten, das hat sie offensichtlich nicht belastet. Ja? Wie ist es mit uns? Sind wir auch gleichgültig geworden gegenüber Sünden in unserem Leben? Wie sehen wir auch den Zustand der Gemeinde Jesu Christi in der heutigen Zeit? Ich denke, wir sollten auch einen Blick für den ganzen Leib entwickeln. Wir gehören ja dazu, dass wir sehen, dass doch in der endzeitlichen Gemeinde viele, auch gläubige Christen, immer weiter abweichen in Verführungen und Irrlehren, dass sie sich entfernen von dem Herrn, dass biblische Ordnungen immer mehr missachtet werden in der Gemeinde und die ganze Gemeinde insgesamt immer mehr verweltlicht und fleischlich wird. Der Mensch kommt in den Mittelpunkt und der Herr Jesus mit seinen Rechten kommt immer mehr an den Rand und wird missachtet. Und diese Dinge haben Auswirkungen. Ja? Gott muss ein Stück Segen und geistliche Kraft von der Gemeinde wegnehmen, wenn sie auf solche Weise sich von ihm entfernt. Und wenn wir das sehen, dann sollten wir wie Daniel darunter Leid tragen und den Herrn suchen und beten. Wie gesagt, das gilt für unsere persönlichen Nöte, das gilt für unsere Gemeinde hier und das gilt für die Gesamtgemeinde. Die Gläubigen, die auf der ganzen Welt sind im Grund. Und wenn wir sehen, dass wir doch nahe an der Wiederkunft des Herrn sind, dass der Herr Jesus jederzeit kommen kann und die Endzeit immer weiter fortschreitet, dann muss es uns eigentlich auch erschrecken und bedrücken, in was für einem niedrigen und fleischlichen Zustand die Gemeinde Jesu Christi insgesamt ist. Und wie viel Irrlehren, wie viel Lehrstreitigkeiten, wie viel Verführungen, aber auch wie viel Parteistreitigkeiten gibt es im Volk Gottes. Und es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie mit der abgefallenen Namenschristenheit eins machen müssten und ihre Sünden bekennen müssen. Das können wir gar nicht. Ja? Wir können nicht sagen, wir sind von dir abgefallen und wir haben uns dem Islam geöffnet und wir übertreten die Grundordnungen. Nein, sondern es geht darum, dass wir uns mit dem wirklichen Volk Gottes, mit der Gemeinde der Wiedergeborenen eins machen und unter ihre Nöte beugen im Gebet und in der Fürbitte. Und da kann uns eben der Daniel mit seinem Gebet ein großes Vorbild sein. Was können wir noch lernen? Es ist interessant, Daniel gründet sein Gebet auf das Wort Gottes. Er hat den Willen Gottes erforscht und er hat eine Verheißung für seine Bitten. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn wir erhörlich bitten wollen, dann sollten wir die Verheißungen Gottes zur Grundlage unserer Gebete machen. Er sagt am Anfang, ich achtete in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war. Wenn wir also Jeremia 25 mal aufschlagen, dann finden wir, dass Daniel genau nach dem Wort Gottes betet. Genau auf der Grundlage der Verheißung, die der Prophet Jeremia ausgesprochen hatte. Er hat also das Wort erforscht, obwohl das damals schwieriger war und nicht so viele Schriftrollen es gab, wie wir heute Bibeln haben. Ja? Ihm war es wichtig, im Wort Gottes zu forschen und er bezieht sich auf Vers 11 und 12 in Jeremia 25 Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer. Und ich will es zur ewigen Wüste machen. Und dann wird eben auch gesagt, dass dann die Israeliten zurückkehren dürfen in ihr Land an einer anderen Stelle. Also das war das Wort. Und das Wort war die Grundlage für das Gebet. Und so sollten auch wir, wenn wir beten für die Gemeinde, das Wort Gottes zur Grundlage machen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir zum Beispiel solche Bibelstellen ernst nehmen, wie eben diesen Brief des Herrn Jesus an die Gemeinde in Philadelphia, wo er im Grund deutlich macht, dass es bis zum Ende, bis zu seiner Wiederkunft und der Entrückung, einen treuen Überrest geben wird von gläubigen Christen, die sein Wort bewahrt haben und seinen Namen nicht verleugnet haben. Er sagt von diesem Überrest, dass sie eine kleine Kraft haben. Offenbarung 3, ich lese es jetzt nicht vor, aber er sagt auch, dass sie eben eine offene Tür vom Herrn haben dürfen für ihr Zeugnis. Und das ist zum Beispiel eine Verheißung, auf die auch ich versuche, mich zu gründen, wenn ich bete für die Gemeinde. Dass wir darum beten, dass Gott noch Erweckung und Gnade schenkt und Wiederherstellung, weil er selber gesagt hat, dass er einen Überrest von treuen Gläubigen bewahren will, bis er wiederkommt. Und wir haben auch die Verheißung, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Und deswegen dürfen wir auch beten, Herr, schenke noch, dass es einen Überrest von treuen Gläubigen gibt, die dich noch fürchten in der Endzeit, die dein Wort dort bewahren, wo die Gesetzlosigkeit unter den Christen immer mehr um sich greift. Ja? Und es ist erschreckend, wenn wir sehen, dass zum Beispiel eben Gottes Ordnungen auch in Bezug auf Homosexualität nicht nur von der evangelischen Landeskirche offen missachtet werden, sondern dass die Evangelikalen, die Allianzchristen gerade dabei sind, in dieser Frage genauso umzufallen und die Ordnungen Gottes offen zu missachten, wie auch schon vorher in der Frauenfrage, indem sie Predigerinnen und Ältestinnen gefordert haben sogar. Ja, gegen das Wort Gottes. Ja, es wird so weit kommen, dass auch in der Allianz Homosexuelle zum Beispiel als Prediger, als Gemeindemitarbeiter und Leiter offen zugelassen werden. Das wird nicht mehr so lange dauern. Ja, die Diskussionen sind schon längst im Gange. Also wir merken einfach, der Abfall von Gottes Ordnungen wird immer ernster und katastrophaler. Und das muss uns beugen. Das darf uns nicht gleichgültig lassen. Sondern wir sollten auf der anderen Seite danach streben, dass mitten in dieser Gesetzlosigkeit es noch Gläubige gibt, die dem Herrn treu sind, an denen er Wohlgefallen haben kann, die er gebrauchen kann als Zeugnis seiner Wahrheit. Und das ist unser Auftrag. Die Gemeinde Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. So heißt es in 1. Timotheus 3, Vers 15. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch von Daniel lernen. Er hat gewusst, dass Gott eigentlich gewollt hat, dass Israel ihm im Tempel in Jerusalem dient. Und für ihn war es weiterhin eine Katastrophe, dass dieser Tempel zerstört war und dass es gar keine Opfer mehr geben konnte. Die anderen haben sich gesagt, ach, lass den Tempel ruhig in Ruinen. Ja? Wir brauchen keine Opfer, wir sind selber gerecht vor Gott. Ja? Aber diejenigen, die wirklich noch den Zustand des Volkes Gottes auf dem Herzen hatten, da gehört auch zum Beispiel ein Esra oder ein Nehemia dazu, die hat es ins Gebet und ins Flehen gebracht, dass das Volk Gottes so da niederlag. Und wir sollten es auch so halten, dass es uns ins Gebet und ins Flehen treibt, wenn das Volk Gottes da niederliegt. Und ich denke, da können wir auch noch etwas lernen, wenn wir in den Vers 3 nehmen, wo es heißt, ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn. Dem Herrn, ich denke, das ist hier das Wort Adon oder Adonai, das ist der Allherrscher. Das ist der, der die Autorität hat. Der auch, von dem die Züchtigungen und die Gerichte kommen. Und der aber auch die Züchtigung wieder abwenden kann. Ja, und Daniel verwendet öfters hier dieses Wort Herr, nicht in Kapitelchen, sondern groß und klein geschrieben. Und das ist eben das neutestamentliche Kyrios, der Herr, der Herrscher, der die Autorität hat über uns. in dessen Hand wir sind. An ihn hat er sich gewandt. Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott. Das, was uns fehlt, ist die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Ja. So, je länger wir eben in dieser Atmosphäre des Humanismus und des Menschenkults in der Welt leben, desto mehr werden wir auch als Menschen uns selber in den Vordergrund schieben und größer machen und Gott kleiner. Das ist nämlich zwangsläufig damit verbunden. Wenn ich den Menschen groß mache, dann mache ich Gottes Größe kleiner. Und das ist eine Neigung, eben den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und Gott an den Rand zu stellen, die ist in der Endzeit auch in den Gemeinden leider erschreckend auch wirklich zu erkennen. Und wir alle müssen da wachsam sein, dass es nicht auch bei uns so ist. Und dem entgegen sehen wir, Daniel war jemand, der hat die Furcht Gottes ganz lebendig vor Augen gehabt. Er hat gewusst, unser Gott ist ein furchtgebietender Gott. Und gleich im nächsten Satz sagt er, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben. Also das müssen wir verstehen. Gott ist heilig und gerecht und er ist ehrfurchtgebietend und er ist trotzdem gnädig und barmherzig. Wir heben oft gerne die Eigenschaften Gottes hervor, die uns besser in den Kram passen. Ja? Also wir sind sehr gerne bereit zu bekennen, dass Gott gnädig und barmherzig ist, aber wir haben Mühe damit, wenn Gott heilig ist und sich als gerecht erweist. Und wir sehen an Daniel, wie ein wahrer Gläubiger beides zusammenbringt. Da spricht Gott als den ehrfurchtgebietenden und Heiligen an, der zu Recht züchtigt und richtet und zugleich appelliert in einer wunderbaren Weise an Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und wir werden nachher sehen, Gott reagiert sofort auf dieses Gebet. Er hat nur darauf gewartet, dieses Gebet zu beantworten. Das ist etwas wunderbar Ermutigendes, auch für uns, wenn wir ernstlich beten, dass der Herr sehr wohl erhört. Ja, also er betete, er suchte den Herrn mit Gebet und Flehen. Wisst ihr, ich fürchte, und das muss ich von mir selber ganz genauso bekennen, dass unser Gebet viel zu flach und oberflächlich ist. Wir sehen unsere eigene Not und die Not von anderen nicht ernst genug und wir beten vielleicht schon ab und zu auch mal, aber flehen wir? Wissen wir überhaupt, was Flehen ist? Ein ernstliches Beten aus der Not, aus der Bedrängnis? Ich denke, wir wissen das schon. In manchen Situationen haben wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gefleht. Aber wenn es uns dann wieder besser geht, dann brauchen wir das nicht, oder? Oder doch? Ja? Also es gibt manche Nöte, die sind auch längerfristig oder sie sind global. Ja? Der Daniel wollte nicht seine eigene Situation verbessern. Er hatte eigentlich eine gute Situation, sondern er hat um das Volk Gottes gepflegt und hat Leid getragen, hat sich gedemütigt wegen des Zustandes des Volkes Gottes. Und ich fürchte, da sind wir weit davon entfernt. Und wenn es unser Anliegen ist, und ich hoffe, das ist unser Anliegen, dass unsere Gemeinde, unser persönliches Leben und die Gemeinde insgesamt Belebung und Erweckung erfährt, dann sollten wir vielleicht den Herrn bitten, Herr, lehre mich, dich zu suchen und ernstlich zu beten, auch zu fasten. Ja? Das Fasten erscheint vielen Christen etwas Alttestamentliches und Veraltetes zu sein. Dabei wissen wir, dass zum Beispiel der Herr Jesus von den Jüngern gesagt hat, wenn der Bräutigam von ihm genommen wird, und das ist ja unsere heutige Zeit, dann werden sie fasten. Und der Apostel Paulus sagt mehrfach von sich, dass sein Dienst gekennzeichnet war durch Fasten. 2. Korintherbrief zum Beispiel. Ja? Das heißt, er hat immer wieder in Nöten den Herrn gesucht und hat seine Demütigung und seine Ernsthaftigkeit dadurch unterstrichen, dass er in einer oder anderen Form auf das Essen verzichtet hat. Ja, Fasten kann man, indem man zum Beispiel auf leckere Speise verzichtet, das hatten ja der Daniel und seine Gefährten auch gemacht, oder indem man ganz auf feste Speise verzichtet. In extremen Fällen haben schon manche eben in der Bibel auch gefastet, indem sie auch das Trinken für eine Weile unterlassen haben, aber das ist vielleicht eher nicht so ratsam. Aber es ist einfach eine symbolhafte Geste der Demütigung. Es ist mir ernst. Ich bin bereit, sogar elementare Dinge wie das Essen, was wir normal nie vergessen, zurückzustellen, weil es mir so wichtig ist. Ja? Also das ist nicht alttestamentlich und nicht gesetzlich, sondern das ist biblisch. Diese Demütigung auch unter Fasten. Im Sacktuch und in der Asche, das heißt, er hat Trauer getragen über die Not im Volk Gottes. Wir brauchen keine äußeren Mittel dazu. Aber das Problem ist, sind wir nicht ein Stück sehr lau und selbstzufrieden und tragen weder über unser eigenes Versagen, Not und Trauer, noch über das Versagen des Volkes Gottes. Ich fürchte, das ist tatsächlich so. Und das ist einer der Gründe, warum wir nicht Erweckung erleben im Volk Gottes, sondern eine allmähliche, immer weitergehende Abwärtsentwicklung. Über die Jahre, über die Jahrzehnte kann man das leider feststellen. Und ich denke trotzdem, dass Gott möchte, dass wir Erweckung und Belebung erfahren als Volk Gottes in der Endzeit. Und deswegen hoffe ich, dass einfach dieses Gebet des Daniel uns da eine Ermutigung gibt, auf eine biblische Weise den Herrn zu suchen. Was sind die Motive? Wie geht Daniel den Herrn jetzt auch wegen der Not des Volkes Gottes? Wie spricht er ihn an? In Vers 17 heißt es: So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Und dann heißt es: Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Also, ich denke, wir haben dort am meisten Aussicht auf Gebetserhörung in Nöten, wenn wir wirklich den Herrn und seine Ehre in den Mittelpunkt stellen und nicht unser eigenes Problem. Ja? Wenn wir nur beten, Herr, erlöse mich von den Folgen meines Fehlverhaltens und bring mich raus aus meinen Problemen. Das ist menschlich verständlich, aber das ist vielleicht nicht der Punkt, wo Gott erhört und eingreift. Aber Daniel sagt hier, um deines Namens willen, um deiner Barmherzigkeit willen. Wir haben das nicht verdient. Es ist nicht, weil wir so gut und gerecht wären, dass du uns erhören mögest, sondern ich appelliere an dich, weil du gnädig und barmherzig bist. Und das ist ein Gebet, das Gott erhört, denn er ist wirklich gnädig und barmherzig. Er will unsere Not wenden, wenn er sieht, dass wir unser Herz in die richtige Stellung bringen. Und vielleicht können wir da mal Jesaja 57, Vers 15 dazu lesen. Und das kann man auch nur vom Herrn erbitten, das können wir nicht selber machen. Aber das ist doch sehr interessant, was da steht. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Ja? Da wird also ein Geheimnis für erhörliches Gebet genannt. Und das ist schwierig für uns. Aber wir dürfen den Herrn bitten, Herr, schenke mir Zerbruch und Demut. Schenke mir, dass ich dich in der rechten Ernsthaftigkeit und Herzenshaltung suche, sodass ich wirklich auch Erhörung erleben darf, Belebung, Wiederherstellung. Und ich möchte noch ein paar alttestamentliche Beispiele anbringen, um uns zu ermutigen, wo auch im Volk Gottes ein Gebet um Wiederherstellung und Belebung und Erweckung zu finden ist. Und das dürfen wir auch für unsere Situation so nehmen. Lass uns mal den Psalm 80 aufschlagen. Psalm 80, ab Vers 2, das ist auch so ein Gebet um Erweckung des Volkes Gottes in Not. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über den Cherubim, leuchte hervor. Erwecke deine Macht vor Ephraim, Benjamin und Manasse und komme zu unserer Rettung. O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Und dann am Ende, Vers 15, O Gott, der Heerscharen, kehre doch zurück, blicke vom Himmel herab und sieh, und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten. Vor dem Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Und dann heißt es, Vers 19, so werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Belebung heißt ein inneres Aufwachen, ein neues Lebendigwerden. Wisst ihr, ich denke, das können wir von allen Gemeinden ein Stück weit sagen oder von ganz, ganz vielen, dass das geistliche Leben, die Lebendigkeit, das Feuer des geistlichen Lebens ein Stück nur noch am Glimmen ist in der Endzeit. Dass es einfach eine Atmosphäre der Trägheit, der Müdigkeit ist. Und im Epheserbrief heißt es, wach auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Ja? Ein geistliches Aufwachen. Das kann uns nur Gott schenken durch seinen Geist und durch sein Wort. Ist auch interessant, was wir im Psalm 119 finden, Vers 25. Belebung, biblische Erweckung geschieht durch das Wort Gottes, indem wir das Wort Gottes neu ernst nehmen und zu unseren Herzen reden lassen. Psalm 119, Vers 25, da heißt es, meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Mach mich neu lebendig, mach mich neu wach durch dein Wort, damit ich brennend werde in der Nachfolge, damit ich erlebe, wie du auch in meinem Leben eingreifst, erhörst, dich verherrlichst, offenbar wirst auch unter den Menschen um mich herum. Das sollte doch unser Verlangen sein, dass das mehr geschieht. Nicht auf irgendeinem schwärmerischen Weg, aber das Nachsinnen über das Wort Gottes, wenn wir es in der rechten Weise tun, bringt uns Belebung. Psalm 119, Vers 107, finden wir das auch. Ich bin tief gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Ja? Also das ist auch wichtig, wenn wir den Herrn suchen, dass wir sein Wort hören und sein Wort in unserem Herzen bewegen. Aus dem Psalm 85, die Verse 5 bis 7, möchte ich uns auch noch in Erinnerung rufen. Auch da geht es um das Volk Gottes, das so dringend Erweckung und Belebung braucht. So stelle uns wieder her, du Gott unseres Heils. Lass ab von deinem Unmut gegen uns. Oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ja? Also das sind Vorbilder für unser Gebet, dass wir wirklich den Herrn suchen und ernstlich bitten. Und der Herr freut sich daran, wenn wir ihn suchen. Auch dafür möchte ich noch uns eine Verheißung mitgeben. Jesaja 55. Ich denke, wir kennen das alle. Vers 6 und 7 und folgende. Da heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, Gott freut sich daran, wenn wir ihn suchen, wenn wir uns demütigen, wenn wir in aufrichtiger Haltung unsere eigenen Nöte vor uns bringen und auch die Not der endzeitlichen Gemeinde. Ich möchte es nur noch mal auch zur Ermutigung sagen. Ich bin ja viel bei russlanddeutschen Geschwistern und die haben zum Beispiel dieses Fasten und Beten und den Herrn suchen viel mehr noch in ihrem Herzen und auch in ihrem Leben. Und es kam einfach daher, weil sie unter der russischen Verfolgung an einem Punkt waren, wo sie beinahe ausgelöscht worden wären. Wo es kaum noch Gemeinden gab, wo Brüder waren. Die meisten Brüder, die dem Herrn gedient haben, waren im Gefängnis. Es waren nur noch ältere Schwestern da. Und die haben angefangen, den Herrn auf den Knien anzuflehen und zu rufen und zu fasten und zu beten. Und zwar Wochen und Monate und vielleicht jahrelang. Und dann hat Gott etwas ganz Erstaunliches getan. Er hat Erweckung geschenkt. Ganz einfach dadurch, dass viele junge Christen, die eigentlich weg waren vom Herrn, die Karriere gemacht hatten unter dem Kommunismus, aufgewacht sind und sich bekehrt haben und neu bereit waren, dem Herrn nachzufolgen. Und wisst ihr, das hieß etwas, wenn du dort in einer Gemeinde dich als Ältester zur Verfügung gestellt hast, da hast du vielleicht 3 Jahre gehabt, wo du dienen konntest, dann wurdest du verhaftet und warst vielleicht 40 Jahre im Gefängnis oder auch gleich erschossen oder vielleicht auch nach 10 Jahren wieder zurück. Aber du wusstest es nicht. Du wusstest nur, irgendwann schlagen sie zu. Und trotzdem gab es damals dann junge Christen, die wieder neu bereit waren, den Weg der Leiden zu gehen und mitten in den Verfolgungen dem Herrn zu dienen und auch das Evangelium zu bezeugen. Das war Erweckung. Nicht irgend so eine schwärmerische, pfingstlerische Erweckung, wo dann ganze Stadien voll Halleluja schreien, sondern eine biblische Erweckung, dass das Volk Gottes Buße getan hat und wieder neu den Herrn gesucht hat und neu wieder bereit war, den Weg der Nachfolge zu gehen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Und diese Kraft empfangen wir dann, wenn wir uns dem Herrn rückhaltlos zur Verfügung stellen. Und das bedeutet Belebung. Dass dann wirklich die Gemeinde wieder ein leuchtendes Zeugnis für den Herrn Jesus ist. Dass diese lähmenden Tendenzen der Gesetzlosigkeit, der Lauheit, der Fleischlichkeit überwunden werden. Und zwar durch den Geist Gottes. Durch das Wort Gottes. Das ist das Einzige, was sie wirklich überwinden kann. Ja? Aber dazu dürfen wir und müssen wir den Herrn bitten, Herr, erbarme dich. Herr, um deines Namens willen, belebe diese endzeitliche Gemeinde. Führ uns heraus aus diesem schleichenden Niedergang der Lauheit, der Selbstzufriedenheit. Schenk uns wieder neu geistliche Kraft und geistliches Leben. Vielleicht lesen wir noch dazu aus dem Psalm 115 etwas, was eben ganz wichtig ist, wenn wir erhörlich beten wollen. Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Also nicht um unser Willen, nicht damit wir es besser haben, sondern damit der Herr Jesus verherrlicht wird und sein Name groß wird. Wenn wir dieses Motiv haben für unsere Gebete, dann wird Gott erhören. Das ist sein Herz und sein Wille. Und wenn wir auf diese Weise beten, dann werden wir auch Erhörung erleben. Und das möchte ich doch auch noch aus dem Gebet des Daniel zu unserer Ermutigung lesen, was da im 10. Kapitel steht, wo der Engel zu Daniel kommt, nachdem er wochenlang gebetet hat, auf diese Weise. Vers 12 in Daniel 10, da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen, und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Da wird uns ein Blick in die unsichtbare Welt gegeben und auch gezeigt, warum wir bei manchen Gebetsanliegen, die wirklich wichtig sind und im Willen Gottes sind, anhaltend beten müssen und nicht sagen können, jetzt habe ich 2 Wochen gebetet, jetzt ist keine Erhörung gekommen, lass uns vergessen. Ja? Und das kommt daher, weil gerade auch wenn es um die Erweckung der endzeitlichen Gemeinde geht, da ist der Widersacher im Spiel, der versucht, die Gemeinde gerade zu lähmen, zu umstricken, mit Sünde zu zersplittern und auf einen falschen Weg zu bringen. Der Satan sät Lauheit und Selbstzufriedenheit und Streitigkeiten und alle möglichen Nöte in die Gemeinden. Und es ist ein geistlicher Kampf, wenn wir in der Endzeit zu einer Erweckung und Belebung des Volkes Gottes kommen wollen. Da ist ein Widersacher, der versucht, das abzublocken. Und deswegen müssen wir beharrlich beten. Und deswegen müssen wir in einer Weise beten, auch in der neutestamentlichen Gemeinde, die eben auch in Epheser 6 uns vorgegeben ist und uns gezeigt wird. Vielleicht lesen wir das doch auch gerade noch dazu. Weil genau das ist etwas, was oftmals Probleme macht, dass wir nicht merken, dass viele Schwierigkeiten in der endzeitlichen Gemeinde auch damit zu tun haben, dass der Feind versucht, Erweckung und eine Ausrichtung am Herrn Jesus zu verhindern oder auch abzuschwächen und immer mehr in Vergessenheit geraten zu lassen. Und deswegen in unserem geistlichen Dienst, auch in unserem Gebet, sollten wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Epheser 6, Abvers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ja, das wünsche ich uns, dass uns dieses vorbildhafte Gebet des Propheten Daniel, dass es uns eine Ermutigung ist, dass wir in der neutestamentlichen Gemeinde immer wieder den Herrn suchen und bitten, erwecke uns, belebe dein Werk, stelle uns wieder her in der Mitte der Jahre zur Ehre Gottes, damit der Herr Jesus zum Ziel kommt. Er kommt bald. Und es sollte doch unser Verlangen sein, dass er eine bereitete Gemeinde hat. Eine Gemeinde, die ihn freudig erwarten kann. Eine Gemeinde, die einmütig den Willen des Herrn tun will und dem Herrn dienen will, die sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Das möge unser Herzensanliegen sein und möge der Herr schenken, dass wir in den verschiedenen Ebenen für uns selber und unsere Nöte, aber auch für die Gemeinde lernen, auf biblische Weise zu beten und den Herrn ernstlich zu suchen. Und ich hoffe, dass diese Betrachtung von Daniels Gebet uns allen da etwas zu sagen hat, uns ermutigt, dass wir nach diesem Vorbild den Herrn mehr suchen in unseren Gebeten. Möge der Herr uns dazu stärken und Gnade schenken. Amen.
Lass uns das Lied 608 aus dem Anhang singen.
Oh,